Radio 1.
Der Autor und Regisseur Andreas Merz nämlich, der nach seinem Studium in München und Salzburg unter anderem auch schon an der Volksbühne hier in Berlin gearbeitet hat. Seit 2011 arbeitet er als freier Regisseur und zwar insbesondere im postsowjetischen Raum. Wir haben ihn zu seiner neuen Arbeit Donetsk UA eingeladen, die am 4.7. Premiere feiern wird und sich über einen persönlichen Anknüpfpunkt mit dem aktuellen Schicksal der Menschen in der ukrainischen Stadt Donetsk beschäftigt. Alles dazu wird er uns verraten. Heißen Sie ihn herzlich willkommen. Hier ist Andreas Merz.
Hallo.
Herzlich willkommen. Du hast 2010 zum ersten Mal in der Ukraine gearbeitet und zwar an einem deutsch-ukrainischen Straßentheaterprojekt mit Namen Geräusche in der Stadt. Soweit so richtig, du nickst, ich bin erfreut. Wie hast du das Land und die Menschen dort damals erlebt? Was würdest du mal so vorwegstellen wollen? Wie hattest du die Ukraine lange in der Erinnerung?
Also die Ukraine kenne ich schon länger, die kenne ich seit 2001, weil da bin ich mal privat hingefahren und habe Freunde, Freundinnen getroffen. Aber 2010 hatte ich meine erste Arbeit im Ausland. Da war ich gerade noch Regieassistent von Castorf und dann war ich ganz froh, dass ich mal eine Chance kriege, selber was zu machen. Und dann hieß es, die suchen über das Goethe-Institut einen deutschen Regisseur, der Straßentheater kann. Und dann habe ich gesagt, ich kann das. Deutscher Regisseur, Straßentheater ist genau meins, hatte ich nie gemacht. Aber das war ja mein Ticket irgendwo hin. Und dann fuhr ich nach Donetsk und ich hatte mich schon vorbereitet, aber so richtig habe ich nicht gewusst, wo ich landen würde. Und dann war ich total überrascht von der Stadt, weil ich hatte mir die so Ruhrpott-artig vorgestellt. Ne? Das ist ja so ein Kohlebecken und da gibt es ganz viel Industrie. Also das war ja so die industrielle Herzschlagkammer der Sowjetunion. Und dann war diese Stadt aber total neu, sehr westlich eigentlich. Und die Leute hatten auch ganz viel Hoffnung so auf den Westen. Besonders die jungen Leute, mit denen wir damals gearbeitet haben. Und deswegen kam jetzt die Idee zu dem Projekt, weil ich mich nicht erinnern kann, dass damals irgendjemand dachte, sie sollten zu Russland gehören. Mhm. Das war eigentlich eine Stadt, die sah sich so in Europa.
Okay, ja, aus dem Aspekt kann ich natürlich absolut nachvollziehen, warum du diesen Drang gespürt hast, dieses Stück jetzt irgendwie zu machen. Du hast, habe ich gelesen, und ich hätte das gern von dir ein bisschen ausgeführt, du hast dich offensichtlich zu irgendeinem Punkt deiner Arbeit entschieden, insbesondere im postsowjetischen Raum zu arbeiten. Und wie kamst du dazu? Abgesehen, war dieses eine Erlebnis, gab das den Ausschlag oder ist die Geschichte noch viel größer?
Ich sage immer Goethe-Institut Kinderlandverschickung. Also ich landete in der Ukraine, in Donetsk und dann in Odessa. Und dann spült es mich nach Kasachstan und dann in dieses andere große Imperium und dann gondelte ich da so rum. Und da habe ich mich da so festgesetzt und war ganz froh, weil ich mir selber so ein bisschen Freiheit erarbeitet hatte, weil da kannte auf einmal niemand mehr meinen alten Chef. Und das war ganz schön. Dann hatte ich die Möglichkeit, über diese ganzen Reisen nicht selber zu werden.
Ja. Ja. Okay, das ergibt natürlich komplett Sinn. Dann erzähl uns doch mal, was waren denn das damals für Menschen bei diesem Straßentheaterprojekt 2010? Wie viele Menschen waren da beteiligt? Waren die alt, jung? Waren das Schauspieler? Oder wie, war vorher klar, wer da mitmacht? Hast du die Leute vor Ort gefunden? Wie ist das passiert überhaupt?
Das war, die Geschichte war, es gab ein Programm, Ausbildungsprogramm des Goethe-Instituts für Kulturmanagerinnen. Und die bekamen Praktikum in einer deutschen Kulturorganisation, das war in dem Fall die Volksbühne. Und so gab es diese Dame, die bei uns Praktikum gemacht hat und die suchte dann jemanden, der kommt. Und die hatte einen Verein in Donetsk und der hieß Euroclub und die organisierten das. Und da kamen dann ganz viele junge Menschen, die waren teilweise an Schauspielschulen, teilweise war da eine professionelle Schauspielerin war dabei, von einer Halbleihenbühne oder einfach interessierte Jugendliche. Ich sag mal, der Altersschnitt war damals wahrscheinlich so 23. Ich selber war ja erst 29 und deswegen war das eigentlich so ein Herzblutprojekt. Ja? Wir haben damals so in so einem Schnellhitzer-Programm in 10 Tagen so ein Stück aufgestellt und haben es dann 3-mal gespielt an unterschiedlichen Orten, an denen heute überall Krieg ist. Ja, aber damals waren die ganz schön.
Wahnsinn, ja, okay. Und dann muss es doch offensichtlich irgendeinen Auslöser gegeben haben, warum du entschieden hast, 14 Jahre nach diesem Straßentheaterprojekt in der Ukraine wieder Kontakt zu diesen damaligen ProjektteilnehmerInnen aufzunehmen. Weil das ist ja die Grundlage von dem Stück, was jetzt Premiere feiert.
Genau. Also ich glaube, spätestens seit der großen Invasion 22 haben ja viele TheatermacherInnen und ich auch versucht, der Ukraine zu helfen. Also das Thema quasi im Diskurs zu halten, Lesungen zu organisieren, Stücke zu inszenieren, ukrainische Dramatik bekannt zu machen. Ich habe jetzt in Essen hatte ich letztens eine Inszenierung von einer ukrainischen Uraufführung. Und das war so das persönlichste Stück, weil das darum geht, glaube ich, die Idee ist, der Ukraine und ihren Menschen Gesicht zu geben. Weil ich glaube, manchmal ist es in unserer Vorstellung, gerade in Zeiten von Kriegsmüdigkeit, einfach zu sagen, na ja, komm, jetzt lass doch einfach mal diese Ostukraine, da sollen sie jetzt diese Gebiete abtreten und dann ist Frieden und dann ist gut. Die wollen doch sowieso zu Russland. Und dann dachte ich, es ist vielleicht ganz wichtig, im Diskurs dem mal ein Gesicht zu geben. Also Leute vorzustellen, die tatsächlich ja wirklich zweimal ihre Heimat verloren haben. Also das heißt, wir haben da Biografien von Menschen, die sind doppelt gebrochen. Die sind 2014 weggegangen oder schon früher aus ihrer Stadt und jetzt mussten sie nochmal flüchten. Und jetzt haben wir da eine Gruppe, ich glaube, wir haben 15 Interviews geführt mit unterschiedlichen Beteiligten von damals und die sind jetzt über den ganzen Kontinent verstreut. Also die sind in Spanien, die sind in der Schweiz, in Deutschland, in Polen, in der Ukraine noch, in unterschiedlichen Städten, mehr oder weniger weit von der Front und auch in Russland. Und dann war das interessant, diese Geschichten zu sammeln, um ja, zu zeigen, die haben sich den Krieg auch nicht ausgesucht. Und die haben natürlich Entscheidungen getroffen in ihrem Leben, aber manche Entscheidungen, vor die sind sie auch gestellt worden, voll vollendete Tatsachen.
Mhm. Und diese Interviews, die ihr geführt habt, die waren Grundlage für das Theaterstück. Das vertiefen wir gleich in der zweiten Gesprächsrunde nochmal. Mich würde interessieren, wart ihr mit denen die ganze Zeit in Kontakt und war das dann im Prinzip so, ihr wusstet, wo die aktuell sind und habt die kontaktet oder musstet ihr die erst mal finden? Und wenn ja, wie habt ihr das denn überhaupt gemacht?
Ja, damals das Projekt, das war ja auch eine große Freundschaft. Ne? Also so Theater, das ist ja immer eine Familie. Ja,
wenn man so ein Projekt auf die Beine stellt und zusammen macht, das verbindet ja auch total.
Und dann waren wir natürlich alle damals über Facebook. Ja, und ich weiß noch, dass ich 2014 habe ich ja Nachrichten geschrieben, oh Gott, wie geht's euch denn und was ist denn los und wo seid ihr jetzt? Und mit manchen Leuten war dann der Kontakt schneller wiederhergestellt und andere, die musste man dann suchen, so über Bande. Ne? Also, dass dann jemand gesagt hat, ah ja, aber du musst Katja suchen, Katja ist jetzt in Armenien. Und dann hat Katja gesagt, ich weiß, wo Lehra ist in Dnipro. Und dann haben wir die so gefunden. So. Und das ist ja dann auch ganz schön und überraschend, wo die Leute so gelandet sind, was aus denen geworden ist, weil das ist ja ein riesengroßes Panoptikum unterschiedlicher Geschichten. Also wir haben wirklich eine ganz große Landschaft unterschiedlicher ja, Lebenswege.
Mhm. Und dazu erzählt uns Andreas Merz ein bisschen mehr im zweiten Teil unseres Gesprächs. Es geht um die Premiere seines Stücks, das er daraus entwickelt hat. Nicht allein, du hast, glaube ich, mit einer Theaterautorin gearbeitet. Ich sitze hier mit Andreas Merz, er ist Autor und Regisseur. Wir reden über die nächste Premiere, die ansteht. Donetsk UA hat er eine dokumentarische Reise in den Donbass untertitelt, wird am 4.7. um 20 Uhr Premiere feiern im TD Berlin. Und wir haben ja gerade schon über seine Verbindung in die Ukraine gesprochen, wie er es damals anlässlich eines Straßentheaterprojektes über das Goethe-Institut vermittelt, als Land für sich erlebt hat, wo die Menschen sich sehr zu Europa gehörig gefühlt haben und nicht geahnt haben, ja, was das Schicksal für sie noch so in petto hatte und dass sie da stehen würden, nämlich mitten in einem Angriffskrieg, wo sie jetzt stehen. Ihr habt mit 15 Menschen aus dieser ursprünglichen Straßentheatergruppe von damals Interviews geführt. Die sind die Grundlage für dieses Theaterstück. Und was für Geschichten haben diese Menschen erzählt? Habt ihr ihnen alle dieselben Fragen gestellt oder seid ihr es individuell angegangen? Also erstmal, wie habt ihr euch den Menschen genähert? Wie, über welche Themen habt ihr gesprochen und was haben sie dann erzählt?
Also zuerst muss ich sagen, dass ganz wichtig ist die Autorin Katharina Penkova. Die hatte ich sehr schnell gesucht, weil mir klar war, ich kann keine Geschichte über die Ukraine erzählen, ohne dass da maßgebend eine ukrainische Autorin dran arbeitet. Das heißt also, wir haben mit Katharina zusammen, die kannte diese ganzen Leute nicht, die kommt aber selber aus der Stadt. Also die kennt Donetsk und die weiß, worum es geht. Mhm. Und dann haben wir zusammen eine Reise unternommen. Da haben wir uns eigentlich kennengelernt, wir haben uns in Warschau getroffen und dann sind wir nach Lviv gefahren und weiter nach Kiew. Und dann haben wir Menschen getroffen und dann haben wir später noch massig Interviews geführt über Zoom. Und im Endeffekt könntest du da 3 Romane drüber schreiben, aber tatsächlich gute Romane. Also das ist sehr intensiv, ja. Also da gibt es die Geschichte von einem Jungen, der wollte dann unbedingt zum Fernsehen, Fernsehjournalist werden. Und dann hat er, weil er Praktikant war, haben sie ihm angeboten, dass er in Game-Shows mitmachen kann. Und dann spielte der wirklich mit beim ukrainischen Wer wird Millionär? Und das sieht man dann im Fernsehen und der Moderator war Zelensky, der jetzt Präsident ist. Das ist so absurd, ne? Das begegnet einem da und dann merkt man so, oh Gott, wir kommen aus einer ganz anderen Zeit. Oder eine Frau, die hatte dann Musical-Karriere gemacht und war tatsächlich Musical-Sängerin in Moskau. Und dann kam die Invasion und hat sie alles stehen und liegen gelassen, hat ihre Kinder genommen und hat gesagt, ich muss da raus. Ja? Also solche Geschichten gibt es. Dann gibt es ganz herzzerreißende Geschichten von tatsächlich einer der Teilnehmerinnen, das wusste ich alles nicht, die war wirklich, als die Invasion losging, die war in Mariupol. Die hatte 20 Tage ohne Essen, ohne Strom, ohne Wasser. Die hat gesagt, wir haben auf der Straße gekocht und dann sind wir geflüchtet nach Saporischschja. Und wir wussten nicht, wie die Situation in Saporischschja sein wird. Wir wussten nicht, ob da Zivilisation ist oder nicht. Und kaum war sie angekommen, war in Sicherheit, hat man ihren Ehemann mobilisiert und der ist jetzt Frontsoldat. Und die sieht den nicht mehr, weil der von der Front nicht wegkommt. Und mit solchen Dingen gehen wir dann um. Also, das heißt, das ist uns alles sehr nah und man berührt sehr, sehr schnell einen sehr schmerzhaften Punkt. Ja, weil normalerweise arbeite ich im Theater ja schon auch mit fiktiven Stoffen. Also ich bin ja so klassischer Regisseur, der so Stücke inszeniert. Und hier inszenierst du ja gar kein Stück, sondern du arbeitest mit realen Geschichten und bewegst dich durch einen sehr schmerzhaften und sehr ja, wutbelegten Raum.
Mhm. Ich würde gerne noch mal verstehen, war es so, dass du in Kontakt warst mit diesen Menschen und irgendwann gedacht hast, ich mache mich auf die Suche und möchte wissen, was ist denen erfahren und dann daraus die Idee für das Stück wurde? Oder war dir klar, dass da unterschiedliche Geschichten kommen, die dich berühren und auch für uns alle so wichtig sind, um nicht zu vergessen, was da gerade passiert und was für ein Schicksal dahinter steht, dass von vornherein klar war, es wird arbeitsmäßig, theatertechnisch umgesetzt werden müssen, was da passiert.
Es war im Endeffekt so, dass ich, das war das nicht das erste Projekt, das ich gemacht habe zur Ukraine, aber ich hatte die Idee, das wäre gut, weil das ist authentisch, weil da weiß ich, was wir erzählen. Das sind Leute, die ich kenne, wusste damals nicht, was aus denen geworden war zum Großteil. Und dann habe ich angefangen, die anzuschreiben, mit denen ich in Kontakt war. Teilweise hatten die uns ja schon angeschrieben. Eine war nach Berlin geflüchtet und die hat uns dann angeschrieben und gesagt, hallo, ich bin jetzt in Berlin, wollen wir uns treffen? Also, wir waren ja befreundet. So. Und dann haben wir weitergesucht. Und die Fragen, die wir den Leuten gestellt haben, die waren schon immer die gleichen. Und zwar haben wir uns durch die Zeit bewegt. Wir haben gefragt, was wisst ihr denn noch von 2010? Was war 2014, was war 2022? Weil das Interessante an unserem Projekt ist ja, das erzählt eine Geschichte, die beginnt zu einer Zeit, wo die Leute die Ukraine, also die Leute in Deutschland, die Ukraine wahrscheinlich kaum kannten. Also jetzt haben wir ein Bild der Ukraine, das ist nur leider sehr durch den Krieg geprägt. Wenn wir aufmerksam waren, haben wir seit 2012 ein Bild der Ukraine, weil da war eine Fußball-Europameisterschaft. Aber eigentlich weiß man so wenig über das Land. Das ist so krass, wir haben zum Beispiel ein Video angeschaut, Donbass Arena ist vielleicht ein Begriff, das ist ein riesen Fußballtempel in Donetsk, mit, ich glaube 70.000 Zuschauer in Plätzen. Und da sind 2 Jahre vor diesem Kriegsausbruch das ganze Stadion in Gelb und alle singen die ukrainische Nationalhymne. Das kriegst du nicht auf die Festplatte, weil 2 Jahre später passiert in derselben Stadt, am selben Ort die Katastrophe. Und ja, so hat sich das langsam angereichert. Und jetzt kann natürlich dieses Stück, damit es das Publikum nicht erschlägt, muss das ja eine ganz, ganz, ganz krasse Verknappung sein. Also es kann ja wirklich nur einmal ein Blick durchs Schlüsselloch sein, weil das ja ein unglaubliches Gewicht ist. Ja.
Genau, das habe ich mich auch gefragt. Wie baut ihr aus diesen Interviews, die Grundlage dessen sind, mit der Arbeit von der ukrainischen Autorin Penkova, wie macht ihr das erlebbar? Wie setzt ihr es überhaupt um? Was erwartet die Menschen, die sich das Stück anschauen?
Also ich glaube, die erste Idee, die wir hatten, war die naheliegendste und ist eigentlich auch die ehrlichste. Ich glaube, es geht uns auch momentan darum, dass wir eine große Ehrlichkeit haben, eine Verbindlichkeit. Ich habe gesagt, naja, das ist im Endeffekt so, da gibt es jetzt diesen deutschen Regisseur und er hat gesagt, du, jetzt ist 2024, wir wiederholen jetzt einfach das Straßentheaterstück und spielen es auf dem Alexanderplatz. So, und jetzt lade ich alle ein, jetzt kommt da alle, jetzt spielen wir das hier. Und das ist die Ausgangsspielsituation und dann kommen wir drauf, dass das nicht geht, ne? Weil die Leute können nicht kommen. Also zum Beispiel, und da haben wir ja wirklich gekämpft, wir wollten, dass ein Kollege, gerade der bei Wer wird Millionär war, dass der kommen kann, der wollte auch sehr gern kommen. Wir haben in Kiew schon zusammengearbeitet, der kann aber nicht ausreisen, weil jetzt ist Mobilisierung. Also das heißt, auf einmal bin ich in einer Situation, wo ich Briefe schreibe, dass der Berliner Senat, was er dann auch gemacht hat, einen Brief schreibt, bitte lass ihn doch raus für ein Kulturprojekt. Das reicht aber nicht. Ja, das reicht nicht gegen die Musterungsbehörde. Und die Realität unseres Projektes holt uns ja immer wieder ein. Aber es gibt eben von Katharina ausgewählt Geschichten, die wir erzählen, einen Strang, dem wir folgen. Und wir erzählen das ziemlich nah bei uns selber. Und deswegen ist dieser ganze Abend, ich finde unglaublich anstrengend zu proben, aber ich finde tatsächlich sehr kostbar. Also wenn es uns gelingt, weil jetzt sind wir in Endproben, das ist ja auch immer eine große Schlacht, aber wenn es uns gelingt, das, was zwischen uns menschlich passiert, was wir aushalten müssen, was wir erleben, wenn wir das tatsächlich schaffen, in anderthalb Stunden Theater zu gießen, dann ist es für das Publikum tatsächlich ein Gewinn. Davon bin ich überzeugt, ja.
Das würde ich auch mal so sagen. Und dann habt ihr geschafft, was ihr euch vorgenommen habt, nämlich die Vielstimmigkeit der ukrainischen Gesellschaft sichtbar zu machen. Ja, du hast natürlich recht. Es kann nur ein Blick durchs Schlüsselloch sein, aber es ist ein wichtiger. Und wenn wir sie dafür gewinnen konnten, dann machen sie sich schlau, wie sie der Premiere von Donetsk UA, eine dokumentarische Reise in den Donbass, beiwohnen können. Am 4.7. ist, wie gesagt, um 20 Uhr die Premiere. Die ist auf Deutsch mit ukrainischen Übertiteln. So wird das Stück im TD Berlin in der Gänze der Aufführung präsentiert. Das Theater finden Sie in der Klosterstraße 44, nähe vom Alexanderplatz. Die Karten kosten bei freier Platzwahl, das ist ein solidarisches Preissystem, das finde ich grandios, zwischen 10 und 25 Euro. Das erklärt Ihnen die Website auch, wie das funktioniert. Und schauen Sie sich einfach alles in Ruhe an unter www.td.berlin. Und ich sage Andreas Merz, lieben Dank, dass du dich aus den Proben ein wenig freimachen konntest, um uns das Ganze hier zu präsentieren. Ich wünsche dir wirklich regen Zulauf und viel Erfolg bei dem Versuch, die Vielstimmigkeit der ukrainischen Gesellschaft sichtbar zu machen. Danke für deinen Besuch.
Ich danke sehr. Vielen Dank.